Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Am Stammtisch. Wir sind wieder alle getestet, weiter schwierige Zeiten, Lockdown in Wien und im Osten von Österreich. Osten von Österreich ist das Stichwort. Andi Ogris, du hast da heute zwei großartige Menschen eingeladen, die von Anfang an ihres Lebens mit dem Fußball engst verbunden sind, sehr viele Stationen durchgemacht haben und beide jetzt bei Wiener Traditionsvereinen arbeiten. Mecki Katzer, Legende bei Rapid, zweimal Meister, 2005, 2008. Man wird es nicht glauben, dass es noch Leute gibt, die mit Rapid Meister geworden sind, aber es ist
in der Lebende Kreis.
Genau so ist es, zweimal Meister. Und jetzt bei der Wiener, Sportdirektor, sehr viel Arbeit, bist auch viel in den Medien mit deinem Verein, weil ihr natürlich rauf wollt und eigentlich blockiert wird. Ihr seid zu gut in der vierten Liga, wollt in die dritte Liga, wirst uns einiges dazu sagen. Ja, und dann Heinz Palme. Daniel ist ein Froh, wir haben uns gedacht, glauben wir wieder mal einen, der älter ist wie wir zwei. Nein, ich kenne dich ewig lange, du bist irgendwann Ende der 80er Jahre aus der Steiermark mit dem Reinhard Nachbergauer dazu mal nach Wien gekommen, Marilferstraße, legendär, Nummer 99, ÖFB-Haus, mit dem Pater Noster drin, ich kann mich erinnern, wie ich zu Strafsenaten gegangen bin, ÖFB, und du wirst uns auch einiges erklären, was du jetzt beim Wiener Sportclub machst, was du überhaupt machst. Du hast doch einige interessante Karrierestationen, die uns nicht uninteressant erscheinen, wo man drüber reden kann, und da ist der Stammtisch, glaube ich, der richtige Ort. Andi, schön, dass du dich eingeladen hast. Die selber muss ich fragen, jetzt hat es wieder einiges dann bei Austria. Die Austria verliert in der Quali-Runde, ist von Hartberg geholt worden, der Peter Stöger sagt, er ist weg, der Kretschmer bleibt, der Investor zahlt nicht. Was ist los bei deiner Austria? Erzähl uns ein bisschen was.
Ja, erstens einmal vorweg, um nicht über die Austria zu reden, freue mich natürlich, dass der Markus und der Heinz Palme bei uns da sind und unserer Einladung gefolgt sind. Mit Sicherheit ein spannender und lustiger Tisch. Was halt nicht lustig ist, ist, was bei der Austria los ist. Also meine Meinung dazu ist ganz klar. Die Austria hat eine Riesenchance liegen lassen, um sich auf neue Beine zu stellen und neu auffangen zu können. Hat den Peter Stöger haben sie nicht fertig gebracht, ihn zu verlängern. Und die Leute, die eigentlich für dieses Desaster, man kann nur mehr von einem Desaster reden bei der Austria, verantwortlich sind, bleiben nur immer dort und haben weiterhin das Sagen. Es tut mir im Herzen weh, natürlich, weil ich Austrianer bin, aber andererseits, wenn die Vereinsführung sich da dann nicht bereit ist, irgendwas zu ändern, dann müssen sie auch damit leben, was jetzt kommt.
Mecki Katzer ist ein Grüner. Das bist du normal ein bisschen allergisch. Ich habe da schon Leiter gehabt, oder?
Er sitzt als Wiener.
Wie kennst du den Mecki? Was sind deine Erinnerungen an den Mecki Katzer?
Ja, erstens haben wir hier natürlich als Fußballer, weil ich ihn als Fußballer immer geschätzt habe und weil diese Wertschätzung, was er geleistet hat, das Jahr vor dem Wirt Admira dann zu seinem Herzensclub Rapid gegangen und dort und da zum großen Erfolg gefeiert hat. Von daher kenne ich ihn natürlich gut, und dann haben wir ja auch das eine oder andere Mal uns in einem weitwickeren Urlaubsort getroffen und haben ein bisschen Schmäh geführt, und das war sehr lustig. Von daher kenne ich den Mecki und den Heinz Palme. Der Heinz Palme ist ja mehr oder weniger ein Karrierebegleiter von mir. Also wie ich angefangen habe, in die Nachwuchsnationalteams zu spielen, war der erste, den ich dort getroffen habe, war der Heinz, und uns verbindet ja seit
damals als Pressemann beim ÖFB?
Nein,
Leiter der Jugendabteilung.
Seit ewigen Zeiten verbindet uns natürlich dann jetzt eine Freundschaft, die über diese Jahre natürlich entstanden ist, und da freue ich mich natürlich ganz besonders, dass er da ist, und bin auch sehr gespannt auf seine neuen Projekte, die er jetzt hat, und natürlich auch die laufenden Projekte, was heißt mit Sportclub und so weiter und so fort.
Mit wem vom Mann, mit Wien oder mit Sportclub?
Wie am Stamm, bist du durcheinander reden, gehen wir.
Mecki, sag uns einmal, weil es ist aktuell ein großes Thema. Es hat einen Brief gegeben der 13 Vereine in der Regionalliga, dass sie eigentlich doch mit 16 spielen wollen. Ihr seid Liga drunter und wartet natürlich über die Entscheidung. Wie ist dein Zugang, wie ist deine Meinung, was wird da noch passieren?
Naja, wir sind zum zweiten Mal in einer ganz schwierigen Situation. Klar, also ich meine, Corona hat vieles mit sich gebracht und viele spezielle Situationen. Der Amateurfußball steht jetzt zum zweiten Mal. Wir waren letztes Jahr 7 Punkte vor dem zweiten, sind nicht aufgestiegen, haben alles dafür getan, dass es vielleicht doch noch klappt. Aber da wurde die Liga einfach annulliert, was wir auch akzeptiert haben. Haben das dieses Jahr wieder versucht, sind jetzt wieder ganz vorn. Und so wie es ausschaut, wird es jetzt schwierig, dass der Spielbetrieb fortgeführt wird. Mhm. Wir haben alle Unterschriften der Wiener Ligisten, alle Unterschriften der Regionalligisten, dass sie mit 16 nächstes Jahr spielen wollen, alle Unterschriften der Wiener Ligisten, dass es okay wäre, wenn die Wiener jetzt aufsteigt und der aktuelle Spielstand, der Tabellenstand gewertet wird. Der Verband entscheidet
ja immer. Der Landesverband. Oder die drei Landesverbände.
Die drei Landesverbände, aber es gibt ja einen in den Bestimmungen des ÖFB eine neue Bestimmung, die besagt, 13a, Paragraph 13a, die besagt, dass jeder jeweilige Landesverband eigenständig entscheiden kann. Die Verbände sind für die Vereine. Jetzt gibt es alle Vereine der Wiener Liga und alle Vereine der Regionalliga, die für das plädieren. Somit steht dem jetzt nichts im Wege. Mhm. Und da hoffe ich auch schon, dass sich vielleicht der Wiener Verband da einen Ruck gibt und dem mit zustimmt.
Heinz, du bist zwar nicht der sportliche Leiter beim Sportclub, hast du mit dem Sportclub viel zu tun und kennst die Problematik natürlich auch. Sportclub wäre, glaube ich, auch froh, wenn die Wiener wieder kamen. Das Derby of Love ist ein Spiel, das man in Wien gerne hat. Wie siehst du die ganze Situation?
Ja, ich sehe es ähnlich. Natürlich wieder Mecke. Erstens einmal die Wiener gehört auf. Die Wiener hat jetzt die Voraussetzungen geschaffen dafür. Pandemie hat alles durcheinander gebracht, aber ich glaube, es ist jetzt der nächste Entwicklungsschritt da wichtig. Thomas Hollerer, ÖFB-Generalsekretär, hat auch gesagt, wir müssen innovativ handeln. Und ich glaube, das ist auch jetzt angesagt, sich nicht hinter Bestimmungen zu verstecken und zu verhindern. Natürlich muss man auch sagen, es ist nicht schwer, es ist nicht einfach als ÖFB- oder Landesverbandsfunktionär alle Interessen irgendwie unter einen Hut zu bringen. Aber in dem Fall kann man die Entwicklung ja nicht bremsen, noch weiter bremsen, weil jetzt hat man anderthalb Jahre verloren, da soll es weitergehen. Ob dann eine 13er Liga oder 16er Liga, das kann man geteilter Meinung betrachten, weil die Bundesliga hat ja auch nur 12 Vereine. Mhm. Also man könnte theoretisch ja einen Spielbetrieb auch mit 13 führen, aber das Vernünftigste sind natürlich 16 Vereine. Das ist gelebt in der Regionalliga über viele Jahre und dass es dann natürlich wieder zu einem Duell Vienna mit Sportclub kommen kann, das ist das Salz in der Suppe und das sind tolle Spiele, wie man weiß, vor 6.000-7.000 Zuschauern, Mecki und ich und also Sportclub und Vienna, wir haben ja versucht, das hinüberzuretten in der Zeit, wo die Vienna eben nicht in der Regionalliga war, selbst da bei unbedeutenden Freundschaftsspielen haben wir es geschafft, auf der Hohen Warte 3.500 hinzubringen. Rückspielanspruch, war ein bisschen weniger, aber prinzipiell, das gehört dazu, zur Entwicklung und ich glaube, die Wiener ist insgesamt auf einem sehr, sehr guten Weg, natürlich mit der Unica als Hauptsponsor, das, was wir uns auch vor 3,5 Jahren beim Sportclub gewünscht haben, haben wir so nicht geschafft, aber auch da die Entwicklung ist dann halt hingegangen, wo wir gesagt haben, in 3 Jahren muss man vom Abstiegskandidaten zu den Top 5 zählen in der Regionalliga. Jetzt ist der Sportclub Erster, die letzten 2 Jahre jeweils Vierter. Also ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass diese Traditionsvereine mit guter Führung, mit viel Power dahinter, mit vielen Menschen, die sich engagieren. Sportclub sind also nicht 30 ehrenamtliche Mitarbeiter. Wiener hat eine sehr gute hauptberufliche Riege mit Ehrenamtlichen dahinter. Also ich glaube, weiter in diese Richtung und der Verband soll das unterstützen, weil es hilft dem Fußball.
Und deine Hauptaufgabe momentan beim Sportclub ist nicht so sehr beim Sport, sondern eher im Rahmenbedingungen, Stadionbau. Ist das deine Hauptaufgabe?
Ausschließlich Stadionbau. Okay. Ja, also nachdem unser Kooperationsvertrag mit der Wiener Gruppe, die beim Sportclub eben eingestiegen ist, 2017 ausgelaufen ist, haben wir uns halt entschieden, mein Co-Geschäftsführer Bernd Eger und ich, dass wir das Stadionprojekt im Auftrag des Sportclubs zu Ende bringen und da sind wir jetzt praktisch in der Entscheidungsphase.
Was sind da die großen Herausforderungen? Ist es zu eng dort an der Alszeile, Alszaum oder wie zwickt es und zwackt mit den Ausmaßen?
Genau, also es ist ein sehr komplexes Projekt. Zum einen ist es einmal ein Grundstück und ein Stadion der Stadt Wien. Das heißt, wir bauen für die Stadt Wien als Pächter, sollen wir etwas bauen, vorbereiten, das nachhaltig ist für die nächsten 30, 40 Jahre. Mhm. Das eingekesselte Stadion wo du praktisch auf jeder Seite begrenzt bist, bietet keinen einzigen Zentimeter an Spielraum. Mhm. Du sollst eine Tribüne bauen, du sollst die Keinsgasse erhalten, du sollst idealerweise die Friedhofstribüne auch schon neu machen und das Ganze noch im Spannungsfeld, dass du die Mindestausmaße der Bundesliga und der UEFA für Länderspiele praktisch auch berücksichtigen sollst. Und das waren lange Zeit die Herausforderungen.
Das heißt, der Linienrichter ist auf der ersten Reihe.
Nein, der ist auf der Keinsklasse. Der ist oben bei den, dass der auf die Balkone ist, es gibt dann einen Linienrichter.
Also es geht sich einfach nicht aus.
Es geht sich sehr schwer aus, praktisch alle Wünsche zu befriedigen und Bestimmungen. Mhm. Wir haben aber praktisch alles so weit geschafft, dass wir die Baugenehmigung bekommen haben. Und jetzt liegt es ganz einfach daran, dass die Stadt Wien nochmal Entscheidungen trifft, welchen Weg geht man. Das Geld, das zur Verfügung gestellt wurde, reicht aufgrund dieser komplexen Herausforderungen nicht aus. Mhm. Und wir erhoffen uns bis zum Sommer Entscheidungen der Stadt, wo man dann sagen kann, okay, es kann weitergehen. Und wir können heute dann hoffentlich 2022
das eröffnen.
Okay. Hoffentlich mit einem Sportclub gegen die Wien.
Andi, du hast es mehrmals schon da am Stammtisch auch angesprochen, dass du einer bist, der für 16er Liga in der Regionalliga ist, dass das am meisten Sinn macht, dass die Aufstiegswilligen von unten aufgekommen. Heinz hat es angesprochen, das ist nicht ganz einfach, weil sie das ja von Liga Obi wieder mit Aufsteiger und Absteiger schwierig darstellt für den ÖFB oder für Landesverbände. Man müsste sich sehr bewegen, man müsste ein bisschen innovativ sein. Du hast das dem Thomas Höllerer in den Mund gelegt. Also es braucht schon ein bisschen Innovation dieser Herren, auch Funktionäre, damit sie da was bewegt. Aber bis nach wie vor der Meinung, 16er müssen in der Regionalliga spielen.
Im Idealfall sind 16er ist die beste Lösung. Mhm. Heinz hat es gut gesagt, es ist seit Jahrzehnten mindestens so, dass die Regionalliga mit 16 Mannschaften spielt. Wenn es jetzt halt am Ende des Tages nur 14er sind, dann sollen es halt nur 14er sein. Aber das, was überhaupt nicht geht, ist, dass ein Verein, wie zum Beispiel jetzt die Wiener, zwei Jahre lang sich müht und Arbeit rein investiert und Kosten und Geld und alles Mögliche macht, um den Aufstieg zu schaffen. Und okay, die Pandemie ist natürlich da, die können wir nicht wegleugnen. Aber nichtsdestotrotz, wir reden immer in allen Bereichen. Das ist ja nicht nur im Sport, das ist ja nicht nur um die Wiener. Wir reden immer über unbürokratisch und schnell und leicht. Und dann macht man Sachen, wo der Mäcki sagt, wir haben von allen Wiener Vereinen die Unterschriften, wir haben von allen Regionalliga-Vereinen die Unterschriften. Warum sagt man dann nicht einfach, okay, gut, jeder ist damit zufrieden, die Wiener geht auf, Ende der Durchsage. Und da tun wir jetzt nochmal dumm. Und dann, nein, und das geht nicht, und das sind Top-Bestimmungen. Wo sind wir dann unbürokratisch? Und wo sind wir flexibel?
Und es ist nicht, weil es der Paragraph 13 ist, dass 13 es spielen müssen.
Nein, es hat mit dem nichts zu tun, aber ich kann nur dazu sagen, wir haben ja in der heutigen Zeit einen Sponsoren zu finden, die man, muss man dann irgendwo auch bei Laune halten. Die kennen natürlich unsere, das ist ja abgesprochen, auch mit der Unica und mit unseren anderen Sponsoren. Es gibt einen Weg, und dieser Weg wird jetzt durch eine Pandemie einfach irgendwo gestoppt. Und ich weiß schon, ja, es gibt verschiedene Argumente. Schad und klaglos will der Verband bleiben, aber was kann man denn mehr bieten als die Unterschriften von allen Wienerligisten und allen Regionalligisten? Wer würde dann klagen, wenn er das unterschrieben hat? Das ist immer das Erste. Und das Zweite ist...
Wie groß sind die Chancen? Wie realistisch bist du?
Also, ich muss... Also, was Ich sehe das immer, ich weiß, dass es zusammengehört, weil wenn Niederösterreich und Burgenland das nicht machen kann, ja, und die drei zusammensitzen und Wien setzt das irgendwie durch, dann glaube ich, ist das nicht einfach. Mhm. Dennoch glaube ich, es gibt ja auch dieses Argument, ja, wieso sollten wir nach 10 Runden oder 11 Runden, wir haben 11 Runden, wir haben nur 10 Spiele, aber 11 Runden wurden bei uns in der Wiener Liga gespielt, wie soll man dann sportlich besten werten, was in unserem Fall aber irgendwo... Ich will jetzt nicht sagen, ja, es liegt auf der Hand. Wir waren letztes Jahr mit 7 Punkte vorn, sind jetzt wieder vorn nach 11 Runden. Es ist die Wiener, wir werden nächstes Jahr es auch wieder schaffen. Ja. Aber erstens, wer garantiert mir jetzt, dass man nächste Saison eine komplette Saison spielt? Und irgendwann einmal wird den Sponsoren dann auch irgendwann fahrt und sagen, gut, das ist eh schön und gut, aber wir haben auch durch Corona die natürlich da und dort nicht mehr diese Möglichkeiten, und man muss einfach innovativ sein. Ja. Ich glaube, es ist alles gegeben, jeder will es irgendwo. Und das sollte man ermöglichen. Fakt ist, natürlich gibt es noch die Möglichkeit, dass das gespielt werden kann. Es sind bei uns wirklich nur 4 Runden. Im besten Fall geht das so, aber ich sage auch wirklich, ist es vernünftig zu spielen? Will ich jetzt einen aus der 6-monatigen Pause holen, der bei Post spielt? Ich will jetzt nicht diese Vereine, diese schmälern, ja, der jetzt 6 Monate einmal in der Woche, zweimal in der Woche laufen war und dann sagt, hey, du hast jetzt 3-4 Wochen Vorbereitungszeit und spielst dann zweimal in der Woche. Das ist doch, ist das sinnvoll, nur damit man sagen kann, hey, man hat 15 Spiele gespielt und alles ist gut. Ja, nur dann wird gewertet. Das ist ja auch nicht vernünftig. Das will ja auch niemand. Außerdem wollen ja die Vereine gar nicht ohne Leute spielen. Da haben sie keine Kantineneinnahmen. Die müssen dann einen Monat Gehalt bezahlen. Mit welchem Geld?
Also
es ist in Wahrheit nicht sinnvoll, das so zu machen. Ja, vielleicht geht es nur so. Und wenn es geht, soll es gut sein. Ja, Fakt ist, es ist alles, es liegt am Tableau. Und der Wiener Verband kann es eigenständig entscheiden. Das ist Fakt und ich hoffe es, dass sie es machen werden.
Dazu irgendetwas von eurer Seite? Sonst muss ich sagen, sportlich hast du die Mannschaft, das ganze Ding ja super zusammengestellt. Ihr habt im Cup für Furore gesorgt, also seid ihr dort ja wirklich stark aufgetreten. Also sportliche passt in jedem Fall.
Ja, wir haben, die Mannschaft ist toll, die Entwicklung ist toll. Wir haben, ja, ich habe ein bisschen Risiko genommen vielleicht oder habe sehr viel Vertrauen in unseren Trainer gesteckt, dem der eigentlich vorher noch nie eine
Kampfmannschaft,
in Alex, der zum ersten Mal eine Kampfmannschaft trainiert und er macht das hervorragend. Das hat super funktioniert. Wir haben im Cup super Partien gehabt, gegen Steyr, gegen Altach gewonnen, auch gegen Sturm, dann ein bisschen unglücklich, gleich am Anfang eine rote Karte kassiert und dann auch trotzdem nur 1-0 verloren. Ja, die Entwicklung ist phänomenal, ist toll. Das Einzige, was wir halt wollen, ist einfach die Chance zu haben, in die nächste Liga aufzusteigen. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber wir haben es jetzt eh schon besprochen. Hoffen wir und glauben wir ans Beste.
Ich habe bis Alltag zu früh gekommen. Wer hat schon gewesen, Vater, Sohn, aktuell Tonwarte bei Alex gegen den Georg?
Zu früh weiß ich gar nicht. Im Nachhinein war er ja nicht mehr dort. Und ich weiß jetzt nicht, wie er dort weggegangen ist, aber ist vielleicht auch nicht jetzt schlecht, wenn man im Nachhinein dann hin.
Nein, auf alle Fälle, es wünschen sich alle, die Wiener oben. Da, du
ja, vielleicht das gesagt. Kurze Ergänzung noch, was glaube ich auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, gerade die Wiener oder auch der Sportclub haben ja 200 bis 300 Nachwuchsspieler, Kinder, Mädchen, die letztlich ja in dem Sog mitgezogen werden, wenn das positiv rennt, wenn man nach oben schauen kann. Und dieser Boom sollte letztlich ja genützt werden, was halt auch schwieriger ist, wenn du weiterhin in der Stadtliga spielen musst, wenn das ein weiteres Jahr dauert. Und gerade die Wiener mit Frauenmannschaft, auch der Sportclub mit Frauenmannschaft, aber auch das Entwicklungspotenzial, jungen Trainer eine Chance zu geben, Wiener mit Zellhofer, Sportclub mit Weinstapel, das braucht der österreichische Fußball ganz einfach. Aber wenn es junge Trainer sind, ich glaube, die kennen sehr, sehr viel, abgesehen davon, dass ich auch überzeugt bin, dass ein Trainer der älteren Generation oder mit Geburtsschein 7. Oktober 1964 ein sehr, sehr guter Trainer sein kann oder auch noch immer wäre. Und ich glaube, diese Mischung braucht es dann auch bei den Trainern, dass man sagt, okay, du hast die mit einer Top-Ausbildung jungen Trainer, alle perfekt unterwegs, aber die Erfahrung, das Auge, das Augerl, Wogerl, das braucht es ganz einfach auch und das Gefühl für die Menschen. Ja.
Brandi ist ja auch ein großer Fan des Frauenfußballs und mit Nina Burger ist die Rekordspielerin beim ältesten Verein Österreichs. Also das gefällt mir auch, dass ihr da wirklich, was der Einzug mit dem Nachwuchs, mit dem Mädchenfußball, mit dem Frauenfußball extrem eng verbunden seid und das alles ideal bedient. Also wie schwierig ist es da jetzt eigentlich in der Pandemie? Weil die Mia Strecher zum Beispiel, wenn wir im Beitrag sehen, die wird in der Schule getestet, darf aber dann nicht trainieren. Klassisches Frauentraining. Die läuft im Park den Ball nach und spielt um die Bäume Slalom mit dem Ball und alles. Also wie schwierig ist es, eure Nachwuchsmannschaften und Mädchenmannschaften zu sagen, nein, es geht momentan nicht.
Ich bin auch selbst Familienvater. Mein Kleiner spielt zwar nicht bei der Vienna, aber... Nein, auch nicht Therapie. durch Scheidung und dass meine Ex-Frau ja woanders wohnt, in einem anderen Grätzl vor Wien, in Wien wohnt, einfach der erste Club. Aber der kann auch nicht trainieren. Das ist schwierige, schwierige Situation. Wir sind nicht viel, also im Park unterwegs. Das sind halt die Wiener, die Sportclub-Kinder wahrscheinlich auch. Ja. Aber das Vereinstraining ist, glaube ich, was ganz was Wichtiges. Ja. Und Bewegung
auch
und
sozial.
Outdoor. Also ich glaube, dass man einfach Möglichkeiten hatte. Ich weiß, wie schwierig es ist. Ja. Mhm. Auch als Entscheidungsträger die richtigen Entscheidungen dann zu treffen und auch wirklich alle glücklich zu machen. Aber Bewegung für Kinder ist extrem wichtig, ist es enorm wichtig. Und nicht nur für die Mädels, auch für die Burschen, für alle Kinder haben wir natürlich die Möglichkeit bei uns. Wir haben auch da, um noch ein bisschen einzuhaken, wir haben auch wirklich Pläne, auch infrastrukturell nach vorne zu kommen, nicht nur wie der Sportclub mit dem Stadion, sondern auch in der Spielmanngasse, wo wir sagen, okay, wir planen einen zusätzlichen Platz zu bauen, um unsere Ausbildung noch besser zu machen. Und das hakt natürlich schon. Und das spielt natürlich auch zusammen, ob wir in die nächste Liga kommen. Also das ist auch ein Thema, ja, mit dem wir dann irgendwo kämpfen. Wir haben die Pläne in der Schublade und die kommen aber nicht heraus, wenn wir weiter in der Wiener Liga sind.
Also eigentlich nur Nachteile mit der ganzen Geschichte.
Ja, also ich sehe keinen Vorteil.
Nochmal zu der ganzen Pandemie-Geschichte. Du kennst das Vereinsleben bei einem Fußballverein auch, was da abgeht. Und auf der Hohen Warte jetzt, das ist doch völlig ungewohnt, oder? Jetzt, wo du hinkommst, ist wie ein Spiel ohne Fans im Stadion quasi.
Ja, es ist schwierig. Ich bin der einzige Lichtblick, den wir haben. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist der Damen- und Mädchenfußball. Mhm. Ich glaube, dass da richtig viel Aufholbedarf ist in Österreich. Und wir sehen das auch wirklich als Chance, da irgendwo Vorreiter zu sein. Ich weiß, mit St. Pölten gibt es eine erste Mannschaft, die auch immer wieder schon auch Champions League gespielt hat und das gut macht. Was wir aber wollen, ist, in Wahrheit gehört es wie bei den Burschen in jeder U eine Mädchenmannschaft. Ich sehe auch, wenn ich beim Mädchentraining zuschaue, wie viel Spaß das den Kindern macht. Das ist uns ganz wichtig. Unsere Damen dürfen wir spielen, die kommen ja in die Profisportregelung. Das ist ein Lichtblick, ja, für uns, und das ist auch wichtig für uns und darauf sind wir auch stolz, weil die Damen bei uns jetzt nicht eine separate Abteilung sind. Die Damen sind genauso wie die Herren First Vienna Football Club und das ist uns wichtig und darauf sind wir auch extrem stolz.
Großartig. Heinz, du bist abseits des Poliers, Baumeisters, Architekten und was alles, bist im Stadionbau auch sonst im Fußball noch tätig, hast ein sehr interessantes Projekt ausgeräumt. Wir haben hier schon Futsal, Deckball mit Alexandra Konca, alles Mögliche am Stammtisch gehabt. Du hast auch eine neue Ballsportart, die du demnächst unter Leute bringst, habe ich gehört.
Genau, also zum ersten Mal war ich mit der Alexandra lange im Gespräch, ob ich mit ihr da den Weg gehe, aber ich habe damals ganz einfach keine Zeit dafür gehabt. Und jetzt in der Zwischenzeit, auch durch die Pandemie, hat sie ein neues Projekt ergeben. Ein sehr bemerkenswerter Mensch, ehemaliger Nationalspieler, Rapid-Meister mit Rapid 2004, 2005.
Okay.
Und
Italien-Legionär. Ja. Kann man so sagen, das kann man
sagen. Es hat lange auf dich
zugekommen. Juri Garic, den ich seit 2003 kenne.
Ein außergewöhnlicher Mensch, um zu sagen, du hast dort mal auch die Bewerbung Ungarn 2004 gemacht, wie der hergekommen ist, wie schnell der Deutschland
hat. Ja, mit 14 Jahren, ohne Deutsch zu können, nach Österreich kommen, 4 Jahre später mit Auszeichnung maturiert. Meine Frau war damals Mentaltrainerin bei Rapid ein Jahr lang, mit den ganzen Jungen, die damals am Laufen waren.
Da war der Jury dabei.
Und nachdem Rapid mit ihm Meister wurde, hat er sie angerufen und hat gesagt, Birgit, pass auf, ich bin zwar Meister geworden, aber ich bin nicht zufrieden mit mir. Ich muss mich weiterentwickeln, ich muss schauen, ob Defizite auszugleichen. Ja, dann haben sie einen Karriereplan gemacht und er hat einen Großteil dessen erreicht, was er sich dann vorgenommen hat. Und wir sind immer ganz lose in Verbindung geblieben und im November hat er mich angerufen und sagt, Heinz, ich habe was, das machen wir gemeinsam, da wirst du nicht nachsagen können. Und hat mir das Projekt Badball vorgestellt.
Badball?
Das ist eine Mischung aus Fußball, Tennis, Squash, kann man sagen.
In einem Käfig?
In einem Käfig, 6x10 Meter mit einem Netz dazwischen. Und das wird extrem dynamisch gespielt. Also ganz eine tolle Sportart mit Speed und viel Technikbedarf natürlich. Und das packen wir jetzt an. Der Jury hat da Freunde, die zu Geschäftsfreunden.
Schon lebt in Bologna. Ist es in Italien schon in Bologna irgendwo aufgestellt und da gibt es?
Es gibt es in Italien, aber da ist er nicht der Träger davon. Er wollte das noch unbedingt nach Österreich bringen, weil er sagt, okay, da bin ich eigentlich groß geworden und hat sich halt mich auserkoren als Partner. Das heißt, ich wäre Präsident vom österreichischen Padelverband und wir gründen die in den nächsten Tagen unsere GmbH. Und sobald die Pandemie es zulässt, werden wir dann aufmarschieren und würden auch natürlich dann gerne zu euch kommen, um es zu präsentieren.
Großartig, der Stammtisch, der ja wieder exklusive Geschichte am Stammtisch.
Das ist wieder Eindruck.
Unsere Reise soll auch nach Deutschland führen, weil dort gibt es auch noch keine Lizenz und das haben wir schon in Vorbereitung.
Die Schweiz und auch dazu, die Gachregion, also halt deutschsprachig. Genau.
Also ich für meine nächsten 20 Jahre Arbeit ist vorgesorgt, ob Geld reinkommt, werden wir erst sehen.
Es baut eh die Stadt Wien. Na, sehr gut. Also wie viele Plätze schweben da dann vor in Wien? Sagst du, wie viele Standorte möchtest du da bespielen?
Naja, in Österreich schwebt uns vor ca. 100 und in Deutschland ca. 1000 für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Kommt natürlich darauf an, welche Dynamik nimmt es. Es wird natürlich
die kann man freien aufstellen und Indoor, oder wie? Sowohl als auch, wie man es will. So wie beim Backball auch.
Genau. Also das ja. Und natürlich kann man die Weltmeisterschaften gibt schon.
Okay.
Derzeit ist es sehr stark Südamerika-lastig. Ah, okay. Spanien, Portugal, Italien, Ungarn gibt es auch schon, Rumänien.
Die Ungarn sind da sehr innovativ, genau. Da kommt auch Deckball daher, genau. Also die ganzen Varianten spielen.
Ja, und da starten wir durch.
Sehr gut, sehr gut. Kennst du Padball? Hast du das schon mal gehört?
Das ist ganz witzig, weil wir haben gestern darüber gesprochen und wo wir das irgendwie installieren könnten.
Okay. Oder?
Über Andi Banschitz und Juri Garic, die halt noch in Austausch sind, da das am Tisch gekommen ist, wir haben uns das angeschaut, im Endeffekt ist Fußball-Tennis in einem Käfig, ähnlich wie Paddle-Tennis, nur ein bisschen kleiner das Spielfeld, sehr interessant und warum nicht, sollte keines auf der hohen Warte stehen.
Großartig.
Jetzt
sind
so die Wurzeln, wie früher.
Ja,
das war nämlich bei mir auch so. Ich habe unter anderem auch gekickt in der Sprunggrube, in der Sandgrube. Ne? Ja. Entweder 1:1 oder 2:2, Doppel oder Einzel. Ja. Nur mit Kopf oder mit Kopf und Fuß und so weiter. So haben wir gespielt als Buben mit 10 Jahren, 15 Jahren. Und Käfig in Wien natürlich, wo ich erst sehr spät nach Wien gekommen bin, im Jahre 78, um den Andi Oberes kennenzulernen.
Ich habe gar nicht gewusst, dass der Steiermark Fußball gespielt hat.
Ja. Mit den Skischuhe.
Mit den Skischuhe.
Ja.
Mit Skischuhe. Die waren da schon vom Fußballer.
Ja, ja, ich weiß. Und da habe ich 1979 den Andi Oberes zum ersten Mal spielen sehen.
Ah, ich glaube, du bist also
ein Trainingsplatz, Stadion-Trainingsplätze. Ist immer so ein
auffallend.
Ja, Luftzug ist immer durchgezogen auf der rechten Seite und es waren nur Haut, Knochen und beim näher hinschauen hat man gesehen, dass die Haut mit Muskeln unterwandert ist. Ja. Aber er war so zahntüber, lange, rote Haare und der Leopold Stassny, damals Chef der Trainerausbildung im Schurl Schmidt, hat immer gesagt, das ist Paloma. Und das ist, wenn du die Mannschaft brauchst, die gewinnen will, brauchst du einen Robben. Hast du einen Robben? Und ich sage, ja, Ogris hat.
Und er ist nicht allein aufgetreten. Er hat auch seine Brüder mitgehabt und die waren natürlich legendär beim Fußballspielen. Braucht man nicht reden. Ja, solche Geschichten haben wir am Stammtisch noch mehrere zu erzählen. Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder zurück.
Ehrlich, für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol.
Ihr sagt 20 jetzt.
Also ich schau auch Liga 2.
Ja gut, das ist auch schon wieder heavy.
Also aggressiv sein oder ruhig.
Läuft. Und alle anderen bitte.
Da werden wir ein Versprechen reinhauen. Ha?
Ich schaue auch zweite Liga. Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Dann muss ich was sagen?
Bei Laulands, okay.
Die zweite Liga
bei Laola 1.
Da habe ich nicht reingeschaut, gell?
Nein, nein, okay.
Da und da und da, und bitte machen wir das und machen wir das.
Ich schau auch Liga 2.
Neuer Versuch, der Wahnsinn.
Nochmal von vorne.
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch
Liga 2.
Die zweite Liga live bei Laola 1.
Top.
Will das alleine machen, tut es auch! Treffer von Golub Doktic!
Was war das denn, bitteschön? Wow! Oh, klasse! Klasse Anspiel an den Kreis, ein Traumhändchen!
Was für eine Parade!
Der war großartig!
Das Topspiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu noch mehr Spitzenspiele live bei Laola 1.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ognes. Heute mit dem Wiener Sportdirektor Markus Mekicazza, mit dem Heinz Palme, der über den ÖFB, Europa-Bewerbung, EM-Bewerbungen für Österreich-Ungarn, dann EM 2004, glaube ich, warst du auch in Portugal tätig, dann die WM 2006, in sicher ein Highlight in Deutschland, das war ja wirklich ein Sommermärchen, dann warst du auch in Katar, hast dort unten einiges erlebt, Stadionbau, jetzt bist du beim Sportclub und wie wir erfahren haben, du hast eine neue Sportart, bringst eine neue Sportart nach Österreich, wir werden künftig nur mehr Herr Präsident von Bett Fußball zu dir sagen. Sind schon sehr gespannt, was das Ganze bringen wird. Heinz, du beobachtest die Szene in Österreich schon sehr lange. Nationalmannschaft, Vereinsfußball, jetzt haben wir Salzburg. Die haben gerade wieder den Verfolger abgeschüttelt, Rapid quasi demoralisiert. Jetzt sind 7 Punkte vorne, 8 Runden zu spielen. Ist Salzburg für dich Segen, Fluch? Hat sich der österreichische Fußball dank Salzburg verbessert, verschlechtert? Wie siehst du das als Außenstehender?
Ja, ich glaube, mit dem Engagement von Red Bull ist eine neue Qualität entstanden. Das, was viele von uns immer wieder eigentlich in der Philosophie sich gewünscht haben. Ich kann mich erinnern, wir sind oft mit Gerhard Hitzler zusammengesessen und wir haben gesagt, können wir irgendwo einen Modellclub schaffen? Gibt es die Chance dafür, ihren Club herzunehmen und alles rundherum zu bauen? Und das war eben nie möglich, in so eine Liga zu kommen, ohne sehr, sehr, sehr viel Geld und natürlich einen Plan. Mhm. Und den hat Red Bull beschritten. Und ich glaube, die Qualität des österreichischen Fußballs, wie er jetzt besteht, mit einem tollen Ranking in den UEFA-Tabellen, mit einer Nationalmannschaft, die natürlich auch entsprechend gefüttert wird über diesen Weg, ist er letztlich für, ob es Rapid ist oder Austria wäre wünschenswert, weißt du, wie es funktionieren kann. Das ist ja schon mal wichtig. Und du weißt, was du erreichen kannst, wenn du den Weg gehst. Und ich glaube, alleine dafür hat sich der Weg von Red Bull gelohnt. Und jetzt kann man immer noch hergehen und sagen, okay, Meistertitel, das ist nichts mehr wert, weil das ist alles entstanden nur durch Kaufen. Nein, das Geld alleine nützt gar nichts, wenn du die falschen Leute holst. Und ich glaube,
wir haben außerdem mit Stronach auch gehabt, das hat ihr Beispiel.
Ja, aber es muss wesentlich breiter aufgestellt sein und ich glaube, das hat heute der Didi Mateschitz mit seinen Leuten genau richtig gemacht, sofort einmal auf den Nachwuchs zu setzen. Natürlich, du brauchst die Schiene.
Es hat auch anders angefangen.
Genau, du brauchst die Schiene die brauchst du, um einmal Erfolg zu haben. Das macht der Mäcki letztlich ja auch. Da brauchst du ältere Spieler dazu, dass du das stabilisieren kannst. Nebenbei schon ein paar Junge herzuholen. Das haben wir mit dem Sportclub gemacht, wie wir 2017 eingestiegen sind, weil sonst kannst du keine Basis entstehen lassen. Und das hat halt Red Bull klarerweise gemacht. Mate Schitz hat auch sein Lehrgeld bezahlt, aber wie gesagt, er hat sofort begonnen und ich weiß, weil es war damals auch der Hitzl Gerhard, unser Freund, der Pauli Kludowatz, die waren, sind alle anmarschiert dort, der Hochhauser war dort und alle haben an dem Modell einer Akademie gearbeitet. Mhm. Und das haben sie durchgezogen. Und das war das Geheimnis. Und natürlich dann, weil wir schon über Innovation geredet haben, weit über die Grenzen zu schauen. Was ich persönlich jetzt einmal gemacht habe in meiner beruflichen Entwicklung, nach Südamerika zu schauen, was ist in Brasilien, was ist in Ghana, was ist dort und uns die Leute auch dorthin entwickeln zu lassen. Mhm. Ja. Weil wenn ich jetzt einen Leiter habe von der Akademie und dem jeden Tag sage, okay, aber du holst mir jetzt schon den Spieler von Rankweil oder von Leibniz oder was, dann geht es nicht. Und das haben sie alles zusammengebracht mit einer perfekten Marketingmaschinerie. Jetzt kann man das Ganze wollen oder nicht, kann man sagen, das ist alles Kommerz, aber für die Entwicklung des Fußballs ist hier Elementares passiert.
Für Österreich großartige Geschichte. Bei Rapid, bei deinem Herzensclub, war jetzt lange die Erwartung da. Auch wir haben hier und da gesagt, sie sind nahe dran. Die haben auch wirklich was geschaffen, die sind richtig gut unterwegs, aber jetzt war halt wieder ein Dämpfer da und sie sind klar unterlegen gegen Salzburg. Wie sehr nagt das, glaubst du, an der Rapid-Familie? Wie schwierig ist es, dass halt da Salzburg einfach so viel drüber steht?
Naja, also Salzburg ist das Nonplusultra in den letzten Jahren, die machen es richtig gut. Sicher haben sie auch die finanziellen Möglichkeiten, aber sie treffen einfach auch im Schnitt die richtigen Entscheidungen. Ich glaube auch, die Mate Schitz hat es vorgezeigt. Und Frank Stronach war damals bei der Austria, hatte aber nicht diesen langen Atem, um das Ganze so durchzustehen. Die Mate Schitz schon, war ja auch nicht die ersten Jahre so erfolgreich, hat auch eine Zeit gedauert, bis sie dort sind, wo sie jetzt sind. Bei Rapid, ich sage, es ist extrem schade, weil wenn ich die Chance habe, dass ich zu Hause gegen Salzburg in einem Spiel, wo ich dann wirklich sie ärgern kann, was die Meisterschaft betrifft, wo ich wirklich die Chance habe, dann Meister werden zu können, so auftrete, dann ist es schade.
Also waren die zu harmlos?
Es war für mich von der Körpersprache her nicht das Spiel, was es eigentlich war. Das war wie, wenn du sagst, du spielst in der Vorbereitung gegen Salzburg und wenn du 3-0 verlierst, verlierst du 3-0, ist auch okay. Nach dem 1-0 hat man gesehen, weiß ich nicht, wenn wir früher die Partie gehabt hätten, ich weiß nicht, ich will nicht zu sehr von früher reden, weil dann ist es mir am Nerv gegangen, wenn irgendwer von früher geredet hat, aber Fakt ist, dort hätten mich 5 angeschrien, wenn ich den so allein lassen hätte. Ja, was ist los, warum deckst du denn nicht so? Die Reaktion habe ich nicht gesehen. Ja. Und deswegen ist es schade, weil ich glaube, Salzburg ist schon zu ärgern, auch letzte Saison, an der LASK jetzt fast geschafft, das wissen wir eh, wie das ausgegangen ist, leider mit dieser Unterbrechung und dem Verstoß, den der LASK dann getätigt hat. Aber sie sind zu ärgern und es ist möglich. Und diese Saison wird es wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, dass man sie einholt.
Das ist aber schon eigenartig. Immer so in die direkten Duelle, wenn einer dran ist, wie der LASK oder wenn jetzt Rapid dran war. Wenn es zu direkten Duell kommt, dann ist Salzburg nochmal klar besser. Dann sagen sie ihm wirklich, wo der Bartel most holt, weil ich glaube, die letzten 6 Duelle hat Rapid gegen Salzburg nicht gewonnen und die letzten 8 Duelle hat, glaube ich, der LASK einmal gegen Salzburg gewonnen.
Ja, es ist halt am Ende des Tages trotzdem immer so, man hat halt immer dann das Gefühl, dass die nachher noch mehr Schippen drauflegen können. Die anderen sind mehr oder weniger am Plafond. Rapid hat meiner Meinung nach eine wirklich sehr gute Saison gespielt. So genauso wie der LASK voriges Jahr. Aber wenn es dann geht in diese Schnittpartien, dann sind die am Plafond.
Also kein Wunder, dass
Salzburg kann da noch einmal ein Schipperl drauflegen. Und das ist halt am Ende des Tages. Ich glaube, um Salzburg wirklich in Schwierigkeiten zu bringen, braucht es eine perfekte Saison. Da darfst du über die ganze Saison keine schwache Phase haben. Und das ist halt und das auch nachvollziehbar und nachverfolgbar. Das war beim LASK so, das war teilweise bei Rapid eine kurze Phase, wo sie halt nicht so gut unterwegs waren. Und auch Salzburg hat diese Phasen. Aber genau dieses Thema, das können die anderen Vereine halt im Moment nicht ausnutzen. Wenn du eine perfekte Saison hinlegen kannst, dann kannst du Salzburg in große Schwierigkeiten bringen. Rapid ist knapp davor gestanden, hat halt jetzt im direkten Duell, ich bin bei Mäcki, da hat man so gefällt, dieser letzte Punch, diesen, diesen unbedingten Willen, ich will die Partie gewinnen. Mhm. Bei Salzburg, die sind rausgekommen, die Körpersprache war ganz andere, die sind rausgekommen und da habe ich immer das Gefühl gehabt, die wollen die Partie reißen. Und bei Rapid war das irgendwie ein bisschen so gehemmt. Die sind mir ein bisschen gehemmt vorgekommen und nicht so wie ich Rapid kenne. Also diesen, ich will ja jetzt nicht absprechen, dass sie nicht alles versucht haben, aber weißt, wenn du früher einmal gekommen bist nach Hütteldorf und es war so eine Entscheidungspartie, dann sind die Fetzen geflogen. Und das habe ich halt in der Partie ein bisschen vermisst. Und deswegen ist Salzburg nicht so unrecht dort, wo sie stehen, nämlich an der Spitze und wahrscheinlich auch nicht mehr von der Spitze zum Runterholen.
Ja. Ansonsten Rapid, die Entwicklung, wie gefällt dir das? Wir haben ein paar Mal diskutiert, haben so Gebarisic da gehabt, die Verlängerung vom Didi Küber hat sich gezogen, ist inzwischen auch alles unter Dach und Fach. Dein oder andere Abgang wird wieder blühen, also Yusuf Demir ist eine ganz heiße Transferaktie, deren Ljubicic auch der Kapitän ist, in vieler Munde. Wie siehst du die Zusammenstellung der Mannschaft, die Entwicklung der Mannschaft, das Festhalten am Trainer Zocchi und Kübauer, ist das für dich eine tolle Achse, wo Rapid sich weiter nach oben entwickeln kann?
Der Fakt ist, dass die Entwicklung stimmt, jetzt sportlich, das, auf das haben wir schon länger gewartet und gehofft, auch diese Kontinuität jetzt zumindest über eine Saison wieder vorne mit dabei zu sein. Wirklich eine tolle Saison gespielt, auch gute, unglaubliche Ergebnisse wie das letzte gegen den WRC. Mhm. Also die Entwicklung stimmt sicher. Man muss natürlich schon schauen, wie geht's weiter. Diese Kontinuität nicht nur über eine Saison zu spielen, sondern auch über die nächsten Jahre einfach zu halten. Und das gilt es einfach und das ist wichtig. Das geht auch über den Nachwuchs, über den eigenen, wie man es auch sieht, mit Yusuf Demir und viele andere Jungen, die wie Leo Greimel, die halt dann schon langsam aber sicher Fuß fassen. Ich glaube, das ist immer ein guter Weg, mhm. aber dass man dann schon auch ein Gerüst hat von routinierteren Spielern, ja, die jetzt eben immer über 30 sind, so wie vor 10 Jahren, ja, die halt das ganze Gerüst oder die Stabilität auch bringen und auch die Jungen heranführen zu Führungsspielern. Und momentan funktioniert es gut und ich hoffe, das wird die nächste Saison auch so sein, oder die nächsten Saisonen.
Bei Rapid ist das alles geklärt mit der Trainergeschichte, bei der Austria nicht. Siehst du einen Austria-Trainer? Ist jemand aus deinem Freundeskreis? Manfred Schmid ist momentan in Wien. Gibt es irgendwelche Leute, hast du schon was gehört, wer dann quasi Stöger Nachfolger wird oder interessiert es dich nicht?
Ich habe nichts gehört und es interessiert mich auch nicht mehr, weil es für mich einfach so ist, dass die Austria eine Chance verstreichen hat lassen, sich komplett neu aufzustellen und damit ist das Thema für mich erledigt. Wer dann jetzt ein guter Trainer wird, ist mir sowas von wurscht. Es ist wirklich so, ich bin enttäuscht, weil das mein Herzensverein ist, ich bin violett bis in die Knochen, ich werde ja immer sein, aber ich muss deswegen nicht mit den Entscheidungsträgern bei der Austria konform sein und was die in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren abgeliefert haben, das stinkt zum Himmel und wenn man dann da nicht die Reißleine zieht und jetzt hat man eine Chance gehabt, eine Reißleine zu ziehen und sich neu aufzustellen und dann macht man das nicht, dann ist einer nicht mehr zum Helfen, dann sollen die Leute weiter tun, die eigentlich für das verantwortlich sind, wie die Austria jetzt da steht und die sind noch immer dort und die Leute, die eigentlich neue Ideen haben und neu aufstellen wollen, die werden verjagt. Dann tut es mir leid, dann kann ich mich zu diesem Verein nicht mehr bekennen in dieser Form.
Ja, hat die Ansage, aber ist halt so. Ich habe zuerst ein bisschen ein Lachen beim Meck gehört mit dem 8:1. Wie ist es, wenn man vor dem Spiel in Salzburg 8:1 gegen den WRC gewinnt? Ist es mehr Schaden oder hätte es eigentlich noch beflügeln sollen? Weil das war ja doch komisch. Du kommst mit dem 8:1 und dann triffst du Salzburg und war nichts zu spüren.
Also eigentlich ist es ja so, dass du als Spieler, also ich kann immer nur von mir reden, wenn es auch ganz befühlt ist, natürlich, du kriegst eine Brust. Man muss auch sagen, Rapid hat trotz allem ja im Sommer ja nicht unwichtige Spieler verloren. Der Schwab ist weggegangen, der hat so ein bisschen mit der Motor und der Lenkerrad da ist, aber der Dejan Ljubicic ist dort reingewachsen in diese Position, das haben sie ideal auffangen können. Sie haben auch vorne mit dem Ercan Karan geholt, was der auch nicht gewusst hat, ob der jetzt explodiert oder nicht. Aber der Ercan hat die Erwartungen, die sie in ihn gesetzt haben, hat er eigentlich für meine Begriffe zu 100% erfüllt. Er ist eine Tormaschine jetzt für Rapid. Fotos ist gut, hat eine Phase gehabt, wo er vielleicht ein bisschen abgelenkt war, Transfer hin, Transfer her, wo er geschwächelt hat. Jetzt kommt er wieder retour, haben wir sie auch ein bisschen erwartet, dass man vielleicht, dass dies vielleicht der Entscheidung sein kann, jetzt am Ende der Meisterschaft, dass der Fotos halt wieder in die Spur kommt. Die Jungen, Yusuf Demir ist Ausnahmetalent schlechthin, auch der Leo Greiml hinten wird mit Sicherheit einwachsen in die Mannschaft. Also noch einmal, sie haben trotzdem, aber wenn wir trotzdem, was wir vergessen haben, sie haben trotzdem auch in Murg verloren im Sommer. Auch nicht ein unwichtiger Spieler gewesen bei Rapid, wenn auch nicht immer Stammspieler, aber trotzdem kein unwichtiger. Und das hat sich Rapid gut aufgefangen. Und meiner Meinung nach, also wie gesagt, ich hätte mir heute in dieser Entscheidungspartie, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet von Rapid. Und das ist halt leider.
Die Spieler im Nachhinein wahrscheinlich auch. Ja. Es war nämlich wirklich bitter zum Zuschauen. Und es war, wie du eben sagst, es war einfach dann zu wenig. Es war harmlos. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass sie die paar Dinger drehen. Heinz, kommen wir zu ganz anderem Thema. Du hast so viele große Turniere erlebt und kennst auch Katar und alles. Wir haben jetzt wir spielen zwei Endrunden. Die Euro, die sehr speziell ist, du weißt, wie es entstanden ist, kriegt die Türkei oder kann der Platini seinen Europagedanken durchsetzen. Jetzt spielen wir gerade jetzt in der Pandemie selber vor der ganz komischen Euro und dann haben wir die WM 22, wo wir normal am Bundstand sein mit dem Andi und Christkind macht oder was besuchen, da ist dann WM-Finale. Also zwei sehr spezielle Großereignisse. Wie stehst du dazu? Wie siehst du die Euro? Ist die wirklich in allen 12 Städten jetzt zu machen, von Dublin, Bilbao? Oder glaubst du, kommt da noch was?
Ich habe es jetzt einmal in einem Kommentar gesagt. Ich glaube, da geht es wieder um innovatives Denken und Flexibilität. Die Euro muss stattfinden, weil ganz einfach eine Maschinerie dahinter steht. Die Verträge, Fernsehverträge, Sponsorenverträge, das muss irgendwie abgewickelt werden. Mhm. Und so muss man das auch sehen, wie immer das irgendwie ausschauen wird. Da wird es halt
Blasen
geben. Genau, da wird es Stadien geben, wo man vielleicht mit 30% Zuschauer spielen kann. Die UEFA wäre aus meiner Sicht nicht gut beraten, wenn sie ein Stadion ausschließt, das keine Zuschauer hat. Ja? Weil das ist ausgeschrieben worden, ist vergeben worden an 12 Städte. Und das soll man durchziehen. Und da muss man auch respektieren, wenn jetzt eine Stadt XY, wenn München sagt, bei uns geht's nicht, haben zwar jetzt wieder andere Aussagen getroffen, dann muss es auch so sein. Ja? Aber dass gespielt wird, ist genauso wie die Bundesliga gespielt wird, leere Stadien, Champions League, es geht ja. Es ist schade, weil natürlich diese großen Turniere letztlich auch dann Aushängeschilder sind, auch das wieder für die Entwicklung des Fußballs, für die Begeisterung weltweit. Und deswegen soll das stattfinden, wird das stattfinden. Und ich glaube nicht, dass sie die UEFA erlauben kann und sollte, dann zu sagen, du Böses, egal welcher Staat es ist, wir nehmen dich aus dem Programm. Mhm. Vielleicht schon eher umgekehrt, dass eine Stadt sagt, okay, wir
ziehen freiwillig zurück.
Genau. Ich glaube, beides wird, es wird eine Mischung aus dem sein. Es werden alle 12 ihre EM-Spiele durchführen.
Ganz ein anderes Thema ist wieder die WM 2022, die ja im Bauschenbogen zwei WMs vergeben worden sind, wo auch der Blatter dann seine Probleme gekriegt hat. Du kennst unten die Verhältnisse in Katar. Wie schwierig ist das? Wie hast du das Ganze erlebt, dass man da mal ein Jahr lang untersucht, ob es im Sommer zu heiß ist zum Spielen und dann im Winter geht? Also ist ja schon sehr kurios.
Es ist kurios, aber ich habe ja auch in Südafrika bei der WM als Sonderberater und auch dort hat man vieles in Frage gestellt und angezweifelt und Kriminalität und da wird keine WM sein können, weil so viele Menschen umgebracht werden. Ja, unglaubliche Kriminalitätsrate gehört auch zu diesem Land. Da muss man ja, eben vorher sagen, nehme ich das in den Katalog der Bedingungen, sich bewerben zu können oder nicht, oder arbeite ich damit, ja? Und gerade so wie in Südafrika, während der WM oder unmittelbar davor und danach, war es die geringste Kriminalitätsrate seit 50 Jahren. Ja. So, jetzt gehen wir nach Katar. Und in Katar kann man nicht vorwerfen, dass sie die WM bekommen haben, außer sie hätten es wirklich bezahlt durch Korruption. Weiß man nicht. Es ist aber anzunehmen.
Wir reden vom Land, das so groß ist wie Oberösterreich.
Genau. Aber okay, Katar hat alles dafür getan. Ich war zufällig in der Endphase, bevor die Entscheidung gefallen ist, bin ich involviert worden, weil es gegangen ist, darum das Budget zu prüfen und so. Und bin ich da in Wien gesessen in meinem Büro mit zwei deutschen ein Universitätsprofessor und dann haben wir 3 Tage Arbeit an dem Budget für Katar, was für mich kurios war, weil das wird es eh nie so geben. Die werden wesentlich mehr Geld dafür aufwenden. Und ja, dann haben sie den Zuschlag gekriegt und ohne diese Zeit, 11 Jahre Vorbereitung, wäre es ja sowieso nie möglich gewesen.
Die haben dann echt ein Pflichtheft abgearbeitet, genau. Stadion, so viele genau. Zuschauer.
Genau, und ich bin Ende 2011 nach Katar gekommen und dann sind die Diskussionen halt losgegangen in jede Richtung, sei es von der Bestechung über Sommer. Und mir war sehr, sehr rasch klar,
kann man nicht spielen.
Im Sommer ist es nicht möglich, ja, weil es nutzt ja nichts, wenn du die Stadien klimatisierst. Das ist technisch perfekt möglich, aber ich habe es dann auch gesehen, war dann in Brasilien beim Confederations Cup und dann bin ich da in Brasilia um das Stadion herumgegangen. Okay, jetzt rechne ich vor 10 Jahren, jetzt wird das Eröffnungsspiel in Katar stattfinden. Drinnen ist alles super gekühlt, aber du hast da draußen eine Riesenzone, wo die Zuschauer sich bewegen, wo die ganzen Medienmitarbeiter, die Fernsehleute arbeiten müssen. Das geht nicht, ist im Sommer nicht möglich. Gut, dann sind die Diskussionen immer weiter vorangeschritten. Katar hat es sehr, sehr geschickt gemacht, hat alle Clubs, alle Verbände, alle eingeladen nach Katar, hat es große Konferenzen gegeben, haben sie das alles gut angehört, wo die Probleme liegen, und man hat es geschafft zu sagen, okay, dann geht man halt in den Winter. Innovativ, muss man sagen.
Und nachhaltig, ist es nachhaltig oder werden die Stadien zurückgebaut? Wie viel bleibt am Ende des Tages, was bringt es dem Land? Außer große Werbung und viele Probleme.
Ist es nachhaltig, dass man in Dubai eine Millionenstadt gebaut hat, mitten in der Wüste? Ist es nachhaltig, dass Abu Dhabi entstanden ist, dass Saudi-Arabien gibt, mitten in der Wüste mit Entwicklungsprojekten? Katar, und man kann immer, ich bin nicht der Anwalt von Katar, aber ich habe es natürlich hautnah erlebt. Ich habe diese Menschen, die die Entscheidungen getroffen haben, kennengelernt. Die haben gesagt, wir wollen den Sport dazu nützen, um unser Land zu entwickeln. Ohne den Sport geht es nur über Öl und Gas. Das ist uns aber zu wenig. Mhm. Wir wollen den Sport. Und in Katar gibt es jedes Jahr zwischen 40 und 100 internationale Bewerbe, Turniere in allen Sportarten. Hätte es überhaupt kein Thema mehr, dass dort Tennis-Turnier, Herren und Frauen stattfinden, Golf stattfindet. Aber die große Diskussion ist halt immer beim Fußball. Die Stadien, okay, die bauen Stadien, andere bauen Hochhäuser, die bauen Stadien, andere bauen
Gleisstadien. Die werden jetzt zum Teil zurückgebaut, umgebaut, hast du einen Einblick?
Es gibt Module, Konzepte. Es gibt zum Beispiel ein Stadion, das jetzt gerade in Fertigstellung ist, wo 70% des ganzen Baus mit Schiffscontainern ausgestattet wird.
Okay.
Das heißt, die Schiffscontainer kommen wieder raus und man verwendet das Stadion, man kann es zurückbauen. Mhm. Und das haben sie auch angekündigt und bis jetzt haben sie alles getan, was sie angekündigt haben. Sie haben die U-Bahn gebaut, sie haben die Stadien gebaut, sie haben die Straßen ausgebaut. Natürlich alles in einem Umfeld, ich sage immer, wie die Stadt Wien. Mhm. Weltmeisterschaft in Wien wäre da was Geiles, oder?
Ja,
ja, mit 8 Stadien.
Ja, Geld spielt eben keine Rolle.
Ja, also aber dort schon. Klar, man muss schauen, Menschenrechte, das hat alles seine Berechtigung. Ich habe jetzt ein langes Hinterlicht.
Ist ja einiges aufgepoppt, jetzt auch im Vorfeld mit Holländern.
Genau, die Silvia Schenk, Transparency International Deutschland, die extrem kritisch war gegen Katar. Die hat jetzt Katar verteidigt, was da alles geschehen ist, was man alles entwickelt hat. Und halt auch gesagt hat, jetzt abzubrechen, die WM zu entziehen, wäre genau der falsche Schritt. Weil jetzt ist man schon so weit gegangen. Man muss ja überlegen, welche Gesetze, Änderungen da alles notwendig ist. Eine ganze Kultur bricht auf und die haben das durchgezogen und sind letztlich auch Vorbilder für die anderen arabischen Länder.
Immer für und wieder, sagt genau. Man auch, wie kann man eine Olympische Spiele jetzt nach Peking geben? Aber natürlich bringt man dann auch Demokratie, ja. Und da bleibt was und der Westen, da rückt man zusammen und so, also schon was.
Ja, aber zu hinterfragen, ist das Sinn des Ganzen? Das kann man diskutieren, Tag und Nacht, das ist genauso wie ich sage, bin ich jetzt Corona-Verweigerer oder nicht? Die Fakten sprechen dafür, dass man die Maske trägt, dass man Abstand hält, dass man testen geht. Und trotzdem gibt es welche, die das ganz einfach Verhindern, behindern und anders sind. Also.
Kannst du was mitnehmen aus Katar für dein Stadion beim Sportclub? Ist irgendetwas verwendbar? Da ist das ein bisschen anders. Was innovativ.
Ja, der Andi hat es wieder einmal auf den Punkt getroffen. Container ist natürlich auch ein Thema, wo man sowas einsetzen kann.
Es war ja dort auch die Tribüne im Wohnhaus drinnen. Das ist ja nicht uninnovativ gewesen, wie das letzte Mal den großen Umbau gemacht hat.
Also natürlich kann man jetzt nicht sagen, von dem Stadion kann ich das mitnehmen, aber innovativ zu denken, jedes Mal, wenn ich mir irgendeinen Stadionplan anschaue, von den neuen WM-Stadien, denke ich mir, okay, eine Idee kann man wieder mitnehmen.
Ich erinnere mich 2012, ich war bei den Olympischen Spielen in London, wo jetzt West Ham drinnen spielt in dem Stadion. Das war nämlich ausgebaut, das waren die ganzen Röhre, waren alles Gasleitungen, die dann abgebaut worden sind und in London im Gasnetz verlegt worden sind. Also es war 1:1 zum Wiederverwerten und ist kleiner gemacht worden. Und dann hat Arnautović mit West Ham also all solche Geschichten.
Aber das ist ja auch der Punkt, warum ich so gern international tätig war. Weil von jeder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, wo ich mit beteiligt war, habe ich was mitgenommen und habe es verwertet. Für den ÖFB, für den Fußball in Österreich, für mich persönlich, für Stadthallenturnier. Dieses Lernen, das ist halt das Schöne, um das dann weiter umsetzen zu können.
Stadthallenturnier haben wir noch gar nicht geredet. Außer der Rapid, das war ja eine Zeit lang Pepe Agauer schon auch, ich muss hier fast sagen. Euro ist natürlich auch ein Stichwort. Du hast auch so eine Euro miterlebt. 2008, Heim-Euro nimmt dir auch keiner mehr. Du warst da den Kader. Was traust der jetzigen Generation zu? Was traust du denen heuer im Sommer zu? In Amsterdam und in Rumänien kommen wir aus der Gruppe raus. Wir haben keine leichte Gruppe. Holland, Rumänien, Nordmazedonien. Was traust du denn zu? Nein, die Ukraine.
Naja, ich glaube einfach, dass seitdem ich bei der Euro war, generell 2008 bis jetzt, sehr viel mit National passiert ist, sehr viel Positives. Ich glaube, dass wir Land, Fußballland geworden sind, das an einem guten Tag wirklich jeden schlagen kann. Ja. Mhm. Und das hat sich entwickelt, das hat sich positiv entwickelt und somit traue ich auch der österreichischen Nationalmannschaft viel zu. Ja. Man hat auch gesehen, dass man so Spiele wie gegen Dänemark dann auch richtig ausschütten kann. Aber ich denke dann wirklich bei einer Europameisterschaft traue ich ihnen viel zu. Bei der letzten hätte ich ihnen schon was zugetraut. Da war es leider nicht so erfolgreich, aber ich glaube, dass wir ein gutes Nationalteam haben und auch erfolgreich EM spielen können.
Was kratzt dich noch am meisten neben der Austria aktuell im Fußball? Adi Hütter, verstehst du, dass er, nachdem er Young Boys Bern zu zwei Titeln führt hat, abgehauen ist nach Frankfurt, jetzt glaube ich mit Frankfurt erstmals in die Champions League einzieht, den Fan aufwascht, den kennt man dort, jetzt geht er weiter nach Gladbach, ist das für dich alles nachvollziehbar? Mutig?
Bis jetzt hat der Adi, glaube ich, noch keinen falschen Schritt gemacht und dann wird auch dieser Schritt nicht falsch sein. Ich
also hat er schon gefallen, wie er in Salzburg wegkommen ist.
Wir haben vorhin gerade gesprochen über Karriereplanung. Ich glaube, dass der Adi einen sehr, sehr guten Karriereplan hat. Nicht nur als Fußballer hat er mir das schon ausgezeichnet, sondern jetzt auch als Trainer. Nicht? Und der hat halt immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Ob das jetzt von Frankfurt wegzugehen und nach Gladbach zu gehen, weiß ich nicht. Aber es muss für ihn ein Anreiz sein, dort zu sein und diesen Weg mit Frankfurt in die Champions League, wo sie ja wahrscheinlich, so, wo man jetzt nicht wirklich sagen kann, das ist so, und trotzdem dann nach Gladbach zu gehen, wo man noch nicht weiß, ob man überhaupt international dabei ist, vielleicht dort wieder was Neues aufzubauen und wieder seine Philosophie dort neu reinzubringen und wieder was mitzunehmen von Frankfurt und dort wieder neu zu implizieren. Das sind alles so Dinge, wo ich glaube, dass der Adi sich sehr wohl, sehr reiflich das überlegt und den nächsten Schritt setzt. Ich drücke ihm die Daumen, weil bis jetzt hat mir das, was er gemacht hat, immer gut gefallen.
Ist ja auch ein Zeichen des österreichischen Fußballs, dass was weitergegangen ist, wenn man sich den Glasner, den Hasenhüttl, den Peter Stöger, wie es war, wie es jetzt mit Adi Hütter, dass wir auch Trainer draußen haben. Haben wir zeitlang auch vermisst. Da haben wir auch zwei gehabt, aber in diesem Stil, also das geht schon fast Richtung Ernst Happel, der da zumal wirklich in Holland eine gute Zeit gehabt hat und als Trainer, für das österreichische Trainerwesen einiges dran gehabt hat. Aber ja, Andi. Dir soll das Schlusswort gehören. Was wünschst du dir für die letzten 8 Runden in der österreichischen Meisterschaft? Keinen Abstieg der Austria, hoffe ich. Platz 7 muss es das sein. Salzburg Meister haben wir schon geredet.
Ja, ich hoffe halt auf noch immer spannende Partien, dass wir noch viel interessante Partien sind. Es sind zwar, wie viele Runden haben wir noch zum Spielen? 8 Runden. Es wird schwierig, aber vielleicht gibt die Salzburg trotzdem noch irgendwann einmal Milch und Rapid kommt noch mal zu. dass wir ein bisschen eine Spannung haben. Ansonsten glaube ich, wo immer sich freuen über gute Partien und dass wir im Fußball überhaupt noch sehen können. Das ist das Wichtigste.
Mecki, an dich die Abschlussfrage. Wann muss die Entscheidung fallen? Wann glaubst du, fällt die Entscheidung, wie es dann letztlich weitergeht? Jetzt ist, glaube ich, bis 3. Mai einmal in Wien Lockdown. Trainieren geht dann auch nicht und so. Wie viel Prozent schätzt du, dass da noch was geht? Aufstockung?
Also meine Information ist, glaube ich, dass es am 30. April noch eine Sitzung gibt mit den Landesverbänden. Und ich glaube, dass dann endgültig eine Entscheidung gefallen wird, wann zumindest das letzte oder der letzte Tag ist, wo das Training beginnen muss, damit fertig gespielt werden kann. Ja, und da werden wir hoffentlich eine realistische Ansage bekommen. Aber im Endeffekt, habe ich es eh schon eingangs gesagt, wichtig ist, dass man innovativ ist. Wichtig ist, dass der Wiener Verband das eigenständig entscheiden kann. Und dass im Endeffekt sind alle dafür, es spricht nichts dagegen. Und wenn nicht gespielt wird, würden wir uns wünschen, dass aufgestockt wird mit uns. Und wenn gespielt wird, werden wir es auf dem sportlichen Weg schaffen, das verspreche ich.
Sehr gut. Herr Präsident des BET Fußball hat uns auch sehr viel heute erzählt. An dich Abschlussfrage. Franco Foda, der richtige Teamchef für Österreich. Es hat zuletzt viel Kritik gegeben. Ergebnisfußball, aber nicht so attraktiv. Also Marcel Koller sind die Herzen zugeflogen. Hat alles passt. Beim Franco Foda ist man sehr kritisch. Du bist auch immer ein Beobachter der Nationalmannschaft gewesen und schaust das genau an. Wie siehst du das? Spielt das? Macht er einen guten Job?
Nachdem ich mich in Sportliches nicht so gern einmische und auch nicht an meinem Stammtisch großartig reden will, würde ich sagen, er ist dann der Richtige, wenn Österreich das Viertelfinale erreicht bei der Europameisterschaft, vielleicht hinriecht zum Semifinale, wie er taktisch agiert und so, das sollen andere bewerten.
Und sich für die WM qualifiziert.
Und für die WM qualifiziert, ja, dann ist er der Richtige. Das ist immer erfolgsabhängig. Wie gesagt, welche Feinheiten an Taktik oder was auch immer, ist egal. Ich hab's erleben dürfen mit dem Hicke, dass wir uns qualifizieren, wo ich beim ÖFB war, für Italien. Andi. Und da Andi ein ganz nettes Tor erzielen konnte gegen die USA. Ich durfte dabei sein beim Schneck, der 37 Mal hinausgeprügelt worden ist und alle meine Verwandten und Bekannten gesagt haben, hör auf mit dem scheiß Bohaska und so, und ich habe immer verteidigt und der Schneck, der ist super und der kann. Man muss natürlich am Trainer das Vertrauen geben, ihn arbeiten lassen und ja, und er hat, wenn er die Zielsetzung erreicht hat, das ist das eine Europameisterschaft, durchziehen und dann wird abgerechnet.
Großartig. Ja, bin schon gespannt, wenn der Andi nächste Woche einladet. Euch wünsche ich eine schöne Woche mit Champions League, mit einem interessanten Wochenende, sehr viel zweite Liga und auch die österreichische Bundesliga mit dem Spiel LASK gegen Salzburg, also Salzburg gegen LASK. Werden wir uns natürlich auch anschauen und wünsche eine schöne Woche zum Bleiben. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch.